Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen mit Ulrich Voss und Marco Herak. Heute haben wir einen Gast und nehmen über Zencaster auf. Zencaster bedeutet bei uns auch immer, dass wir so ein bisschen verschoben hören, wenn jemand anders etwas sagt. Das heißt, der Diskussionsfluss ein bisschen anders ist. Unser Gast ist heute Herr Gerald Klein von Crony. Und Crony haben wir in einer vorherigen Folge mal besprochen. Herr Klein hat sich dann bei uns gemeldet und hat noch ein paar Einwände. Und zum Einstieg, Herr Klein, erstmal hallo.
Hallo.
Was macht Crony? Und spreche ich es überhaupt richtig aus?
Sie sprechen es hervorragend aus. Vielen Dank für die Einladung und dass wir hier uns oder dass ich mich hier nochmal präsentieren darf, dass ich Crony nochmal ganz kurz vorstellen darf. Wir sind so ein sogenannter Robo-Advisor, was nichts anderes ist, als dass wir einen Anleger, der gerne in Fonds anlegen möchte, an die Hand nehmen, ein Stück weit an die Hand nehmen und Lösungen anbieten, die passend für seine Risikobereitschaft, für seine Risikotragfähigkeit eine Lösung darstellen und dass dann diese Lösung in Fonds, insbesondere ausschließlich bei uns, ausschließlich in ETFs, umsetzen. Also man geht auf die Seite, man studiert die Inhalte, warum und weshalb machen wir hier was, und dann hat man die Möglichkeit, mit relativ wenigen Schritten erstmal festzustellen, wie viel bin ich überhaupt bereit zu sparen und zu simulieren, wo führt mich das, was ich vorhabe zu sparen, überhaupt hin? Und das mit unterschiedlichen Risikoprofilen. Und dann in kurzen Schritten die Möglichkeit, auch das Ganze in die Tat umzusetzen. Das kann man bei uns mit sehr kleinen Beträgen machen, natürlich auch super gerne mit sehr großen. Die Hauptkunden, die wir heute haben, sind insbesondere Berufsgruppen, die sich selbst um ihre Altersvorsorge kümmern. Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter. Und von denen wir ein super Feedback bekommen und jetzt auch super glücklich sind, dass uns Finanztipp in ihre Empfehlungsliste aufgenommen hat. Und seitdem haben wir noch mal mehr Aufmerksamkeit.
Es ist ganz interessant, dass Sie gerade gesagt haben, Sie haben viele sagen wir mal, Gutverdienende als Kunden, weil Ihr Angebot ist ja so gestrickt, dass man ja theoretisch schon ab einem Euro ansparen könnte im Monat, ne?
Ja, das ist ein guter Hinweis. Also das haben Sie ja auch, wie kann man da eigentlich zurechtkommen mit einem Euro? Also das hat eine ganz einfache Bewandtnis. Die Bank kennt keinen Mensch. Das ist eine Privatbank aus Hamburg, die spezialisiert ist, Finanzdienstleistern so wie uns eine Plattform zu geben, auf der wir aufsetzen können und dann unser Angebot unterbreiten können. Crony kennt keinen Mensch. Und wir wollten den Leuten einfach die Möglichkeit geben, ohne Risiko, ob man nun 1 Euro sagt oder 500 Euro, ist eigentlich fast egal, aber ohne Risiko etwas auszuprobieren. Und tatsächlich kann man bei uns ja, da man ja Bruchstücke von Fonds kaufen kann, ob man jetzt da 100.000 Euro angelegt hat oder 1 Euro, in der Performance ist man fast identisch und man kann da jetzt Nullen hintermachen und es bleibt trotzdem relativ immer das Gleiche. Dadurch, dass wir ja auch keine Mindestgebühr haben, ist das für viele ein guter Einstieg gewesen, die auch relativ zügig dann nach oben gegangen sind. Ob wir das jetzt immer beibehalten mit einem Euro, das kann ich nicht sagen. Können Sie sich vorstellen, da kommen dann auch Leute, die ja dann tatsächlich einfach auch wir sind ja erst seit Mai am Markt, aber tatsächlich dann noch nicht den nächsten Schritt gemacht haben. Und interessant sind für uns Leute, die 2.500 Euro und mehr anlegen, und dann haben wir auch sehr geringe Grenzkosten nach oben und davon können wir eigentlich beliebig viele Leute aufnehmen.
Okay. Ja, die sind die denn profitabel, wenn wir da schon über die Kosten reden?
So um die Kunden kümmern, die quasi kein Geld verdienen, also für sie kein Geld bringen können. Und naja, im Endeffekt sollte man gerade für langfristige Anlagen immer versuchen, Anbieter zu finden, die ein Angebot aufbauen, wo man selber der Meinung ist, dass dieses Angebot auch die nächsten 50 Jahre hält.
Ja, also, bin ich bei Ihnen.
Das ist ja genau der Grund, warum trotz mittelprächtiger Leistungen so viele Leute eine Altersvorsorge über die Allianz abschließen, weil man sich relativ sicher sein kann, dass wenn die Allianz wackelt, der Staat die nicht fallen lässt. Die wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit immer weiter geben. Deshalb hatte ich da so meine Bedenken. Ich weiß, das ist eine junge Firma und das wird wahrscheinlich einfach übers Marketingbudget verbucht. Weil Depots ohne Mindesteinlage und mit einem Euro Sparrate können sich für sie ja nie rechnen. Gut, das war nur der eine Einwand. Da frage ich mich immer, wieso macht man sowas? Das Produkt kann ja langfristig sowieso so nicht auf dem Markt bleiben. Aber gut, ist dann eine Marketingaktion und wird da über das Budget verbucht. Mir als Kunde wäre es natürlich lieber, wenn sie Gebühren senken würden und sich nur auf die profitablen Kunden beschränken. So, das war ja mein Einwand an der Stelle.
Ja, um das Ganze einmal so einen Abholer zu machen, warum gibt es überhaupt solche Robo-Advisor, weil Sie ja in Ihrer Sendung auch was über die Wertschöpfungskette zu Recht gesagt haben, das kann doch alles irgendwie gar nicht funktionieren. Und das kann doch dann nur funktionieren, wenn man irgendjemand anders ausschaltet. Gucken wir uns mal ganz kurz an, was gibt's heute? Heute gibt's die Filialbank mit dem netten Anlageberater. Der führt mich irgendwo von A nach B, gibt mir eine tolle Vermögensverteilung, macht eine Übersetzung in die Produkte. Und diese Produkte, deshalb sind ja Banken auch so in der Kritik, sind meistens relativ teuer. Das macht aber auch Das dürfte eigentlich gar kein besonders überraschen, weil diese Produkte, dieses Gespräch, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden und von daher muss sich dieser Preis dann irgendwie in diesen Produkten wiederfinden. Tatsächlich erwarten, glaube ich, manche so eine objektivere Beratung von einem Berater. Das ist aber nicht so. Wir gehen zur Onlinebank. Müssen eigentlich eine ganze Menge Wissen mitbringen. Hier und da gibt es Aktionen. Ich weiß, jetzt habe ich mir angelesen, ETFs sind eigentlich das Beste über aktive Fonds. Da schaffen es die Portfolio-Manager einfach aufgrund der Kostensituation, die in den Fonds wiederum ist, schaffen es die Portfolio-Manager nicht, ihre Benchmark out zu performen, was immer ein Indexkonzept ist. Von daher kommen wir an und sagen, jetzt die Wertschöpfungskette, wen nehmen wir eigentlich raus aus dieser Kette? Wir ersetzen dieses Anlagegespräch jetzt heute durch so einen Test, den wir durchführen mit den Leuten, durch Simulationen, die man machen kann. Das ist bestimmt noch nicht perfekt und tatsächlich ist der Kunde, der heute zu uns kommt, eigentlich auch ziemlich versiert. Und es ist, glaube ich, noch ein großes Stück Arbeit für uns, auch denjenigen abzuholen, der noch nicht so ein großes Wertpapier-Vorwissen hat. Zum Beispiel, was ist ein Fonds? Ich vertraue dem Internet und mache darin Online-Banking. Das erfüllen schon mal alle unsere Kunden. Und da bleiben schon viele stehen und sagen, ich traue mir das nicht zu. Wenn man sich anguckt, was machen die Deutschen eigentlich und nochmal kurz den Bogen schließt zu ihrer Allianz und den Lebensversicherungen, das ist ungefähr so, es gibt in Deutschland Geldvermögen, so 5 Billionen und davon ist ein gutes 5 Billionen, die auf ein Drittel davon liegt auf Girokonten, Termingeldern und so weiter rum, wo wir wissen, es wird irgendwie jedes Jahr ein bisschen weniger über die Inflation. Ein weiteres Drittel liegt in einer sehr teuren Vermögensverwaltungsverpackung in der Lebensversicherung. Und nur so gute 20% haben den Weg, ist wesentlich schon mal geschafft, in Fonds, Anleihen und Aktien und sind da größtenteils in Fonds unterwegs, die einfach teuer sind. Das kann man auch an einem einfachen Beispiel vielleicht ganz gut nachvollziehen. Wenn man sich Indexkonzepte anguckt, und die vergleicht mit langfristigen Bonds, Staatsanleihen und guck dann, wie viel besser sind eigentlich über lange Zeiträume Aktien als Staatsanleihen, dann kann man ungefähr sagen, 3% besser ist der ganze Aktienmarkt. So, und wenn man dann sich anschaut, dass in so einem normalen Fonds irgendwie eine Verwaltungsvergütung drin ist, wohl wissend, dass es fast keiner schafft, den auch zu performen, so ein Indexkonzept von 2%, dann sieht man, dass man einfach Risiko genommen hat, aber diese Prämie nicht abholt. Und das ist einfach ärgerlich. Und das, ja, das wollen wir halt ein Stück weit anders machen. Es gibt da Mitbewerber, die sprechen von der Revolution. Die Revolution ist sicherlich die Sache, dass man sagt, okay, wir haben ein sehr rudimentäres Anlagegespräch, aber dann nachher, nach hinten raus, aber auch einen fairen Umgang damit, wie man die Performance dann wiederum darstellt und ja auch immer wieder ganz knallhart gegen Indizes darstellt, dass man sich selbst immer überprüfen kann, ja, ich bin in dem Bereich, den ich mir auch vorgenommen habe.
Hm. Und wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe mir das auf Ihrer Internetseite auch nochmal in Ruhe angeguckt, hier so im Vorfeld des Gesprächs, da ist mir so eine Sache aufgefallen, Sie sagen ja ganz aktiv, wir versuchen nicht den Markt zu schlagen.
Ja.
90% der Anleger sind, beziehungsweise Sie sagen, wir wollen nicht den Markt schlagen und dadurch, dass wir es nicht tun, schaffen wir 90% der Anleger zu schlagen. Also wir sind quasi in den
oberen
10%, was die Rendite betrifft.
Ja.
Also damit habe ich ja schon fast ein philosophisches Problem, muss ich sagen, weil sie ja dann doch versuchen, den Markt zu schlagen.
Das ist leicht erklärt.
Ja.
Wenn Sie sich anschauen, jetzt dieser Fonds, und sagen wir alle Fondsmanager zusammen, die sind ja wiederum der Markt. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, also der Unterschied ist dann nur noch die Kosten. Und wir gehen ja hin und die Kosten, sagen wir mal, beim normalen Aktienfonds liegt irgendwie bei 2%. Teilweise sogar noch höher, wenn man sich die internen Kosten anguckt. Klammern wir das aus. Dann wird die aktiven Fondsmanager über alles hinweg werden ungefähr, und das ist auch das, was man gut in Untersuchungen sehen kann, um die Gebühren ungefähr abweichen. So, und wir gehen ja einfach hin und sagen, okay, wir nehmen jetzt ganz günstige Fonds, 0,2 bis 0,25 bis 0,28, je nachdem, wie viel Aktienrendite man dazu nimmt. Und dann kommt noch unsere Gebühr obendrauf. Sagen wir mal, in der untersten Kategorie haben wir da irgendwie 0,99. Da kommt man aber bei uns übrigens ziemlich schnell raus, schon wenn man über 10.000 Euro kommt. Dann habe ich schon mal ein ganzes Stück, also prozentual, habe ich da schon mal richtig viel eingespart. Und das macht sich natürlich richtig stark bemerkbar über insbesondere den Zinseszinseffekt. Und ich hole mir mehr von dieser Risikoprämie ab. Und das, was ist eigentlich systematisch? Haben Sie so herrlich gesagt, was ist eigentlich eine systematische Aktienrendite? Ja, wenn ich mir nur Telekom kaufe, dann setze ich auf Telekom und langfristig wird Telekom sich wahrscheinlich irgendwie so bewegen wie der Markt. Aber kurzfristig schwankt sie viel mehr als der Markt. Und wenn ich viele Aktien zusammenkaufe, dann systematisiere ich das Ganze, dann sprechen wir von der systematischen Aktienrendite. Darum geht's, dass ich die irgendwie abhole und das mit so wenig Kosten wie möglich. Und ja, das ist unser Ziel.
Ja, da fangen meine Probleme ja an. Also auf der Kostenschiene, wenn man sagt, man geht halt über die Kostenschiene und ermöglicht mit geringeren Kosten dem Kunden mehr Rendite. Mhm. Es gibt auch ETFs, die ungefähr das abbilden, was Sie in Ihrem Portfolio abbilden.
Genau so. Haben Sie vollkommen recht.
Die haben dann halt 0,25% Kosten.
Ja, genau. Ich bin total bei Ihnen. Für Leute, die jetzt eine Einmalanlage haben und das Know-how mitbringen, was sind eigentlich die ETFs? Und könnte sich das sogar bei uns auf der Seite hier abgucken? Wir machen ja kein Geheimnis daraus, was wir kaufen, sondern gehen damit ja ganz offen um. Sie gehen mit diesem, Portfolio los und gehen zu Ihrer Online-Bank Ihres Vertrauens. Ich habe da dazu auch einen Artikel geschrieben, den finden Sie bei uns auf dem Blog. Und dann haben wir verglichen, man geht jetzt also, man spart, man kommt mit 10.000 Euro an und spart jeden Monat 250 Euro. So, und dann haben wir genau, ich glaube, wir haben ING Diebe oder die kommen direkt, ich weiß gar nicht mehr, haben wir jetzt als, weil das einfach mit die Größten sind, haben wir die genommen. Und da gibt's immer mal eine Aktion. Da ist mal der Fonds und mal der Fonds drin. Das haben wir übrigens auch berücksichtigt. Und dann, wenn Sie dann allerdings die Gebühren mit, wenn Sie sparen, da vergleichen, dann schneiden Sie einfach mit diesem Angebot, was wir jetzt machen zum Beispiel, sehr viel besser ab. So jetzt zurück. Sie sagen, hab jetzt 100.000 Euro oder eigentlich egal wie viel und die will ich jetzt einmal anlegen. Dann sind Sie goldrichtig bei einer Online-Bank. Da haben Sie einmal die Kosten. So, und dann liegen die da. Okay, Ihr Kollege hat letztes Mal gesagt, okay, du musst ja immer dran denken. Einmal im Jahr solltest du das möglich anpassen, damit die Risiken, das Risiko, was Sie gerne fahren wollen, dann auch wieder zurückgeführt wird. Vollkommen richtig. Aber derjenige, der kleine Summen spart und mit kleinen Summen in Fonds reingehen will, der ist besser. Wir haben allerdings auch sehr wohlhabende Kunden bei uns. Also die sagen, ich will mich darum nicht kümmern, ihr macht das. Die haben dann halt mehr als 50.000 Euro. Und diese 0,4 ist mir das wert, dass ich mich um nichts kümmern muss. Aber ich weiß, wie ihr es macht. Und ihr schafft mir über den Überblick. Und ich bin selbst nicht so konsequent, dass ich mich darum immer kümmern will und kümmern kann. Von daher, wenn ich jetzt zu meiner Bank gehe, dann ist es teurer. Und übrigens, viele von diesen relativ wohlhabenden Kunden testen uns einfach gegen ihre Vermögensverwalter und nehmen ja so uns jetzt so als Billigheimat-Vermögensverwaltung, wenn man so will. Und ich meine, bei ihrer Vermögen, wenn sie zu kommen, direkt gehen in eine Vermögensverwaltung, da bezahlen sie zu Commerzbank, die Vermögensverwaltung, da bezahlen Sie ja auch als richtig reicher Mensch mindestens 0,5 plus die ganzen Transaktionskosten. Und das kann auch ohne weiteres sehr viel teurer werden.
Ja. Also der Markt oder die Kunden, die Sie ansprechen, sind nicht die Kunden, die sich schon mit einer Online-Bank auskennen und wissen, was man da kaufen muss, sondern das sind die Kunden, die bisher bei einer Filialbank sind und da in zu teure und potenziell ungeeignete Produkte gedrängt werden, sage ich jetzt mal negativ. Die auf der anderen Seite halt Kunden, die keine Lust haben, sich bei einer Online-Bank um Rebalancing oder eine Fondsauswahl oder irgendwas Ähnliches zu kümmern, sondern die einfach sagen, ich zahle da mein Geld ein und die verwalten es dann für mich. Also um das mal anders zu sagen, Ihr Interesse ist es nicht, der billigste Anbieter am Markt zu werden, sondern besser als die Filialbank, billiger als die Filialbank und bequemer als die Onlinebank.
Günstiger als die Onlinebank, wenn Sie sparen. Ja. Genau, das ist unser Ziel.
Mhm. Ja, ich glaube, der Aspekt mit dem Sparen ist da der wichtige. Und was mich irgendwie so die ganze Zeit in meinem Hinterkopf so ein bisschen beschäftigt, wie viel direkten Kundenkontakt haben Sie denn?
Die meisten also Kunden?
Also so im Sinne auch dieser Service-Dienstleistung, weil das wäre jetzt so das zweite Argument, was Sie so jetzt in den Topf geworfen haben, nebst Kosten halt auch noch, wir kümmern uns und ihr müsst nichts tun.
Wir haben ja so, seit Mai sind wir am Markt und wir haben so ungefähr knapp 400 Kunden. So, und die meisten Kunden, die mögen das gerne zu chatten. So, also ich weiß nicht, ob wir zu jedem Kunden schon mal einen Kontakt hatten, aber zu richtig vielen, insbesondere in der Anfangszeit. Also in der Anfangszeit des Kunden, wenn er bei uns an Bord geht, da kommen viele und haben Fragen, die sie vielleicht auch finden könnten in diesem Fragen- und Antworten-Spiel, aber wollen dann vielleicht auch einfach nochmal jemand hören und dann telefonieren wir in der Regel auch, also oft. Aber chatten und telefonieren ist das meiste. Wenn wir gerade nicht da sind, nach 19 Uhr machen wir ja möglichst Feierabend, dann dann finden wir auch wiederum viele E-Mails am nächsten Tag. Wir suchen dann übrigens gerne das Gespräch, dass wenn zum Beispiel am Abend irgendwelche E-Mails aufgelaufen sind, dass wir auch gerne die Leute mal anrufen, um einfach mal in Kontakt zu kommen, um auch ein Gefühl für den Kunden zu haben. Und das bringt mir auch richtig viel Spaß. Das kann man natürlich jetzt am Anfang noch richtig gut machen. Nachher wird das wahrscheinlich weniger werden. Aber dieses Gespräch suchen, um einfach ein gutes Gefühl dafür zu haben, wie tickt der Mensch eigentlich? Wir haben ja so ein Bild vorher gehabt, so richtig viel Mühe haben wir uns gegeben, so eine Persona zu entwickeln. In welchem Familienumfeld lebt die? Was verdient die? Was hat die für Erfahrungen gemacht? Also richtig detailliert beschrieben. Tatsächlich, die Welt sieht ein bisschen anders aus. Also die Welt sieht so aus, dass der Kunde, unsere Persona war 39 Jahre alt, dass der Kunde eher Mitte bis Ende 40 ist und einfach richtig viel gesehen hat und noch gar nicht die Kunden ankommen, die eigentlich bei Banken, wenn man da nicht mindestens 30.000 Euro hat, wird man in der Regel, bekommt man da keine Wertpapierberatung mehr. Hatten wir erwartet, dass die Kunden vermehrt kommen, aber das sind sie bisher noch nicht.
Okay, interessant. Also ich hätte jetzt eher erwartet, dass dann so Menschen da sind, die möglichst wenig mit anderen Menschen zu tun haben wollen. Weil das Produkt ist ja auch irgendwie darauf ausgelegt, dass man eigentlich, man macht das einmal und hat danach nie wieder was damit zu tun, mehr oder weniger. Ne?
Also wir wollen sogar demnächst den Leuten anbieten, dass wir uns einfach mal, ja hier, wir sitzen ja hier direkt in Berlin in so einem Innovations- und Gründungszentrum in Berlin, dass sie auch einfach vorbeigucken können, sodass auch die Leute einfach die Chance haben, sie ein Gefühl dafür bekommen, das sind auch richtig Menschen und man kann mit denen sprechen und ich kann auch ein Stück weit Vertrauen aufbauen. Obwohl Vertrauen, am Ende will man natürlich jetzt möglichst keinen Ärger haben und wie Sie richtig sagen, man möchte auch möglichst jemand haben, wo man sagen kann, die nächsten 50 Jahre laufe ich mit dem los. Aber tatsächlich, wenn man jetzt so ein Depot aufbaut, die Bank kann kaputt gehen, das ist ein Sondervermögen, da kommt keiner ran. Boni kann kaputt gehen. Ich komme sowieso nie an das Geld ran. Ist bloß ärgerlich, dass ich mich dann wieder selbst um alles kümmern muss. Aber man geht kein wirkliches Risiko ein, dass das Geld irgendwie weg sein kann. Ja.
Okay. Ja, Ulrich.
Ja, ich habe keine Fragen mehr. Ja. Also ich weiß jetzt, an wen sich das Produkt richtet und dass meine Kritik vielleicht ein bisschen harsch war, weil ich seit 20 Jahren Online-Bank-Kunde bin und mich noch gut an die Zeit erinnern konnte, als die Online-Banken oder Online-Broker besser gesagt damals ja am Anfang auf den Markt gekommen sind. Und das Ding war, die waren halt die komplette Revolution des Marktes. Die haben bei der Leistung, also bei der Bedienbarkeit Maßstäbe gesetzt. Also damals orderte man Aktien noch per Telefon oft genug. Und die haben bei den Gebühren einen Maßstab gesetzt. Also das war halt klar, also war für mich halt klar, das Ding, die Dinger setzen sich durch und die sind eine richtige Revolution im Markt. Was ich bei den Robo-Advisern und bei Grony, was mir da im Moment noch fehlt, ist halt diese Gebührenrevolution.
Ja.
Also ich verstehe aus ökonomischen Gründen, dass sie am Anfang nicht mit den totalen Kampfpreisen an den Markt rangehen können. Aber das ist das, was mir noch ein bisschen fehlt. Von der Einfachheit her des Produkts gefällt mir das sehr gut. Ich glaube, das ist auch beim ersten Mal ganz gut rübergekommen, dass ich das Produkt an sich und die Idee dahinter völlig okay finde. Da ist ein Markt da, das ist für die Leute einfach. Und meine Kritik kam ja relativ stark aus der Ecke der Gebühren. Also so nach dem Motto, ich kann es halt bei einer Direktbank selber machen. So, jetzt haben sie, glaube ich, gut dargestellt, dass das nicht ihre Zielgruppe ist. Also es geht ihnen nicht darum, Leute, die schon bei einer Direktbank sind, von der Direktbank wieder wegzuholen. Weil da sind die Leute, die sich um ihre Altersvorsorge und ihre Sparpläne selber kümmern.
Ja.
Und die kommen, da macht vielleicht eine Kooperation mit denen Sinn, aber sie wollen die Kunden da nicht weg nicht wegholen, weil es ist ja einfach nicht realistisch. Realistisch ist es, die Kunden zu holen, die heute eine Vermögensberatung haben oder eine Vermögensverwaltung haben oder die bei einer Filialbank sind und deren Gebührensätze halt komplett anders sind, also wesentlich teurer als das, was sie anbieten. Und die eben nicht in eine teure Beratung und oder teure Fonds stecken, sondern denen sagen, hier, wir machen das relativ preisgünstig, wir machen das komplett automatisch. Du schließt den Sparplan ab, du kannst dein Geld da einzahlen, du wählst einmal deine Strategie und ab dann kümmern wir uns um die Nummer. Und ich glaube, das ist ganz gut rübergekommen. Und
sehr schön.
Ich hätte dann jetzt keine weiteren Fragen mehr.
Naja, mich würde noch interessieren, wie das, wie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Also werden die ETFs, die da im Hintergrund stehen, werden die per Algorithmen rausgefiltert oder werden die von Ihnen manuell rausgesucht?
Wir haben so einen Best-in-Class-Ansatz, einen Haufen Kriterien. Eins dieser unserer wichtigsten Kriterien ist, dass diese Dinger in der Vergangenheit nah im Index waren, dass wir uns erklären können, warum sie nah im Index sind. Und dass dieser Steueraspekt, dass die Anleger bei uns nicht in irgendwie so ein Steuerdilemma reinrutschen, ausschüttungsgleiche Erträge ist die Überschrift, dass die nicht entstehen können. So. Und also ich glaube, wir haben so 9, 10 Kriterien und die gehen wir auch automatisiert, aber das ist jetzt keine große Sache, automatisiert, wenn man das einmal entsprechend aufgebaut hat, bestimmt einmal die Woche durch und gucken, ob unsere Fonds immer noch die anständigen Performer sind. Und wenn sie es nicht sind, dann machen wir unseren Kunden darauf aufmerksam und empfehlen dann entsprechend andere Fonds. Ein Punkt vielleicht noch. Letztes Mal hat einer von Ihnen gesagt, Mensch, das müsste eigentlich nur unsere Bank anbieten oder die haben ja auch viel mehr Kunden. Natürlich, das liegt auf der Hand. Mhm. Aber eine Bank hat ja bestehendes Geschäft. Und wenn sie jetzt auf einmal mit so einem Angebot kommt, was kostenmäßig, je nachdem, so mindestens 50% bis 70% unter dem liegt, was sie heute einnehmen, das überlegt man sich sehr gut, ob man jetzt 100 Millionen mit seinem offenen Position verdient oder auf einmal nur noch 30, das ist nicht so super attraktiv. Also wird man eine Zeit lang zugucken, bis man sagt, ich kriege den Markt entweder also auseinandergenommen und kann da ein anderes Produkt nochmal reinschieben. Das ist bestimmt etwas, was probiert wird. Oder aber ich nehme einfach die Leichtigkeit auf, die so ein Robo-Advisor bietet und die ich vielleicht auch gar nicht mit meinem Anlageberater vermitteln kann oder will, auch bei Leuten, die vielleicht noch nicht so viel Geld haben. Und diese Leichtigkeit, die biete ich an und kann sein, dass wir demnächst auch Kooperation eingehen mit Banken, die, man wird Grony aber nicht sehen, aber man wird die Leichtigkeit dieses Systems sehen und ja, einfach eine automatisierte Beratung, die mit Sicherheit jetzt über die nächsten Jahre immer besser wird. Denn das, was Sie hier sehen, ist einfach nur der Anfang. Und das vielleicht unterhalten Sie sich nachher lieber mit so einem Ding als mit einem Berater.
Ja gut, ich mache es ja ohnehin selber.
Ja.
Das ist nicht so ganz mein Problem. Aber habe ich mir auch gerade gedacht, eigentlich ist das ja... sehe ich das, was ich da bei Ihnen gerade sehe, eher so als White-Label-Lösung,
ja.
Dass die dann halt überall unter einem gegebenenfalls anderen Banner auch stehen könnte, so als eigenes Produkt, also auch nach Ihren Ausführungen, da bleibe ich einfach dabei, da sehe ich nicht so die große Welt entstehen. Allerdings, gut, ich muss sagen, mir fehlt so ein bisschen, im Gegensatz zu Ulrich, so ein bisschen die Vorstellung, wohin diese Branche noch gehen könnte. Mhm. Weil, wissen Sie, ich habe mich letztens mit einem Bekannten unterhalten, der hat mir erzählt, hier in Hamburg wäre jetzt bei so einem Unternehmen, das hier, wie heißt das, diese, mein Gott, jetzt ist mir der Begriff HFT, ich kenne nur die Abkürzung gerade, die machen dieses HFT-Trading. Und da sitzen die Algorithmen direkt an der Börse dran und handeln irgendwelche Differenzen und verdienen da so ihr Geld mit. Und dann müssen aber, und die Folge davon ist, nicht so, wie wir uns das von außen vielleicht vorstellen, dass dann dort halt der Algorithmus wirkt und fertig und hinten noch ein Mathematiker, sondern die stellen die ganze Zeit irgendwelche Makler ein und diese Makler müssen dann kontrollieren, ob die Algorithmen keinen Blödsinn machen. Das heißt, also, irgendwie dreht sich die Branche da auch so ein bisschen im Kreis. Und das Einzige, wo dann die Rendite herkommt, ist halt, dass man guckt, dass die Gehälter von den Leuten nicht allzu hoch wandern.
Okay.
Und so ein bisschen sehe ich das bei Crony momentan halt auch. Also ja, man ersetzt halt den Anlageberater auf eine gewisse Art und Weise und vereinfacht das Prinzip. Dadurch kann man ein bisschen mit den Kosten runtergehen. Man versucht aber natürlich auch noch die eigenen Einnahmen, soweit wie es geht, halt hochzuhalten. Aber so als einzelnes Produkt, gerade auch, weil, auch wenn Sie ja schon diversifizieren, muss ich ja trotzdem immer noch diversifizieren, wenn ich ein bisschen Geld habe. Und das ist mir ein bisschen zu wenig, um das irgendwie vielleicht noch so in 20 Jahren als das zu sehen, was es gerade ist. Mhm. Was ich mir halt vorstellen könnte, ist diese White-Label-Lösung, die dann auch in die Breite geht. Und dann kann man halt auch, wenn man das in der großen Masse betreibt, ja tatsächlich auch mit ganz geringen Kosten und mit ganz geringen Prozentbeträgen dann auch richtig ordentlich dran verdienen. Ansonsten, wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wo diese Branche als nächstes hingeht. Ich höre immer nur so Revolution, aber alles, was ich sehe, ist eine App-Variante von dem, was wir bisher hatten, oder eine technische Variante von dem, was wir bisher hatten, die schneller funktioniert. Das heißt also, für mich ist das Gleiche in Grün. Vielleicht etwas effizienter, etwas weniger kostenintensiv, aber ansonsten unter dem Label so nichts Neues. Also ich verfall da noch nicht in den Hype irgendwie.
Na ja, gut, bei meiner Bank hätte ich sowas nicht einfach kaufen können. Also da kann ich schon mal, das kann ich schon mal sagen. Also für alle ist es, also das ist für alle keine neue Lösung, es stimmt so schon mal nicht. Und der Markt?
Nein, im Prinzip neu.
Wealthfront hatte ich ja, ja klar, es gibt alles. Also beim Robo-Advisor deutet ja schon der Name darauf hin, dass es nur eine automatisiertere Variante einer alten Lösung ist, wo man, das ist ja ein bisschen das, was mich, was ich dann relativ, also ich sag jetzt mal ein bisschen enttäuschend fand, sind halt die Gebührensätze. Also wenn ich Robo höre, dann will ich halt billig haben und keine 0,99% Gebühren noch, weil da kommt der Fonds ja unten drunter auch nochmal, der Gebühren nimmt. So, und da denke ich einfach, wofür noch diese 0,99% Gebühren pro Jahr, wenn die laufenden Kosten des Fonds unten drunter sowieso schon da sind. Also bei Robo will ich halt billig haben. Ich muss allerdings sagen, also Markt ist auf jeden Fall da in Amerika. Wealthfront, Sie haben wahrscheinlich die Zahlen besser im Kopf. Die verwalten 6 Milliarden oder sind es schon mehr?
Auf jeden Fall haben sie ein gigantisches Wachstum hingelegt. Ob schon 6 sind, das glaube ich nicht, aber egal. Aber das ist, ich meine, wo kann es hingehen? Zum einen aus meiner Sicht wird es viele Anbieter geben, wo sie sich sozusagen ihre Bank selbst bauen. Entweder Banken kaufen und Banken bleiben Banken, oder es gibt keine Banken mehr und viele kleine Cronies und wie sie sonst alle heißen, kann man sich zusammensuchen und auf einer Plattform habe ich dann halt mein Lieblingsgirokonto, wenn ich regelmäßig Geld überweise in die Vereinigten Staaten, den Anbieter da, mein Vermögensverwalter, wie auch immer, so wie uns. Und dann habe ich diese Dienstleistung, die ich gerne haben möchte, habe ich zusammen und kann sie wunderbar sehen und sie sind wunderbar auch integriert nachher. Das ist eine mögliche Welt. Und nutzen Sie Ihren Sparerpauschbetrag jedes Jahr?
Fast, ja.
Es gibt viele Leute, die vernachlässigen das. So, und zum Beispiel sowas kann man super gut regeln, wenn man sagt, hier habe ich eigentlich stille Gewinne und ich habe aber noch einen offenen Sparerpauschbetrag, dass man das optimiert. Das sind so alles so Kleinigkeiten. Oder ich komme über eine bestimmte Grenze oder auf meinem Girokonto bin ich diesen Monat irgendwie besonders sparsam gewesen, da passt jemand drauf auf und sie haben die Zustimmung gegeben, wenn ich das bis dann und dann nicht verbraucht habe, spare ich das automatisch. Dann werden sie nochmal gefragt und dann geben sie es frei. So ganz, ja, ganz viele Kleinigkeiten, die sie einfach unterstützen, sich steuerlich zu optimieren, beim Sparen zu optimieren, ich würde das nicht Revolution nennen, aber das ist konsequentes Nutzen von vielen kleinen Vorteilen. Und also ich persönlich finde es angenehm. Ich mag auch dieses tolle Girokonto, von dem Sie immer wieder sprechen.
N26.
Ja, dass das immer so herrlich auf meiner App ist und ich in ganz Europa irgendwie an Geldautomaten gehen kann. Ich liebe das. Ich finde das klasse.
Ja, nicht nur in Europa, weltweit.
Ja.
Also ich habe das
stimmt.
Ausprobiert. Demnächst im Urlaub werde ich es nochmal woanders ausprobieren. Ja, da bin ich ja, das sind ja auch Sachen, die ich mag, wo ich auch eine Entwicklung sehe, auch wenn ich da immer wieder gerne viel Kritik übe, Hörer wissen das. Eine Sache interessiert mich bei Ihnen noch. Habe ich das richtig gesehen, dass ich bei Ihnen keinen Risikobogen ausfüllen muss?
Wenn Sie in die Vertragsstecke gehen, dann sehen Sie, dass Sie da so ein paar Angaben machen müssen, was für Vorkenntnisse Sie haben. Und das entspricht dem dann. Und vor Risikobogen, Sie werden abgefragt, vorher auch in so einem Fragebogen, wenn Sie ihn denn machen wollen. Das soll eigentlich eine Unterstützung von den Anlegern sein. Was bin ich eigentlich für ein Risikotyp? Viele wissen das ja gar nicht. Oder wie sehen mich eigentlich andere? Wenn ich 1.500 Euro im Monat verdiene, ist das eigentlich eine gute Basis, um hier jetzt richtig einzusteigen? Ja. Solche Dinge, da geben wir Hilfestellung, aber in der Vertragsstrecke checken wir das auch nochmal ab, was da für Vorkenntnisse sind. Ja.
Sie sind übrigens das einzige Fintech, das ich bisher gesehen habe, bei dem es mal einen Chart gab, wo die Performance negativ war.
Wir sind die Guten.
Aber die zurückgerechneten.
Wir sind die Guten, also ich habe die ganze Seite versucht, so aufzubauen, das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, da waren viele Programmierer dabei, so aufzubauen, wie ich als Kunde behandelt werden möchte. So. Und da kann man bestimmt noch viel besser machen, vieles besser machen. Und übrigens Ihre schönen Anmerkungen, mit dem Mensch, davon kann man noch gar nicht leben. Wir werden noch mal in Aussicht stellen, pass auf, du kannst uns gerne ausprobieren, aber irgendwann gibt es eine Mindestgebühr, dass wir die Leute auch nicht so einfach an Bord holen, dass sie nicht denken, Mensch, hier mit einem Euro kann man wirklich nicht leben. Und dann dieser Vergleich, dass der einfach viel zu wenig intuitiv ist, dass man sie viel zu schlecht versteht. Also, klasse Sendung. Sie haben uns auf viele Kleinigkeiten aufmerksam gemacht. Und vielen Dank.
Ich habe noch eine letzte Frage. Habe ich noch. Wie viele Angestellte haben Sie denn?
Wir sind im Moment zu siebt. Aber wir arbeiten gerne. Also das sind vor allen Dingen Programmierer, das ist Statistiker, das ist jemand, der sich um die Produktentwicklung kümmert, das ist jemand, der sich um Marketing kümmert. Dann arbeiten wir sehr gerne zusammen mit externen Teams. Zum Beispiel, wenn man jetzt so richtig ein bisschen Gas geben will, dann nehmen wir viele Freelancer rein, viele Programmierer als Freelancer rein. Die können wir dann aber, irgendwann ist ja das Projekt dann auch abgeschlossen. Dann arbeiten wir wieder mit unserem Kern zusammen. Und natürlich die ganzen Leute, die am Rand sind, Rechtsberatung und sowas muss man natürlich auch alles haben. Mit denen haben wir das auch alles bis in Kleinste durchgemacht. Wie kriegt man eigentlich kundenfreundliche AGBs hin? So. Da sind wir mit vielen kleinen Gewerken sind wir dabei, die man nicht jeden Tag braucht, aber mit denen wir halt kooperieren. Aber ein harter Kern von sieben Leuten.
Ja, gut. Also dann habe ich jetzt auch keine Fragen mehr.
Ulrich? Ne, ich auch nicht. Ich war ja auch schon in der ersten Version nicht so super kritisch. Muss auch sagen, ich habe in der Branche Webangebote und Berechnungen und ich meine, wir hatten ja auch schon mal eine in der anderen Folge vorher gesehen, die viel, viel intransparenter und viel, viel, ja, wie soll ich sagen, an den Haaren herbeigezogener waren. um das eigene Angebot, was jetzt so kostenmäßig so ungefähr auf einem Niveau mit Grony liegt, dann schön zu rechnen und Vergleichsrechnung mit Direktbanken, wo die halt wirklich versucht haben, ihr Angebot gegenüber dem Angebot von Discount-Brokern preiswert darzustellen. Ich nenne jetzt keinen Namen, weil wir wollen das Fintech-Thema zumachen.
Ja, ja, ja.
Sonst machen wir noch ein zweites Interview. Ja. Und da gefiel mir diese Grony-Geschichte halt auch. Und ich finde diese Einordnung, die ich gerade schon mal irgendwann versucht habe, so zusammenzufassen, dann auch für den Hörer ganz hilfreich. Ne? Es will nicht das preiswerteste Produkt sein, sondern es will ein gutes Produkt sein zum fairen Preis, das vor allem einfach ist für den Anbieter.
So ist es.
So, und das finde ich sehr nachvollziehbar. Und dann passen Preise und Struktur und Produkt auch zueinander. Und meine Kritik kam dann halt viel aus der Ecke der Discount-Broker. Und Discount-Broker als alter Discount-Broker-Kunde wäre mir das persönlich halt zu teuer. Aber gut, ich habe halt auch Ahnung vom Thema und kann mich da sehr wohl um kümmern. Und deshalb bin ich jetzt nicht primär die Zielgruppe.
Gut. Herr Klein, dann bedanken wir uns recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, wir konnten dann auch so im Allgemeinen jetzt noch zu der Branche vielleicht so ein paar Sachen ergänzen, gerade rücken. Wie auch immer. Ich war ja da sehr kritisch. Ja. Und ja, dann vielen Dank.
Ja, auch von mir. Besten Dank. Ja, gleichfalls.
Ja, ja, tschüss. Schönen Abend wünschen wir Ihnen. Tschüss. So, das war unser erster Gast, Ulrich. Du hast ihn nicht zerrissen, obwohl du dich sehr gut vorbereitet hast, wie du geschrieben hast.
Ja, hatte ich auch, aber ich musste ja gar keine Gebühren aufzählen, die Discount-Broker billiger sind, weil darum geht's Grony nicht. Im Gegensatz zu ein paar anderen Robo-Advisern, die sich ja versuchen, ihre Gebühren im Vergleich zu Discount-Brokern schön zu rechnen. Aber der Herr Klein hat, glaube ich, ganz gut erklärt, dass die Zielgruppe ihres Angebots nicht die Leute sind, die selber schon beim Discount-Broker sind und selber Aktien und Fonds kaufen und auswählen, sondern dass es die Leute sind, die eben noch nicht beim Discount-Broker sind und auch keine Lust haben, sich um die Fondsauswahl und Rebalancing oder irgendwas Ähnliches zu kümmern, sondern zum vernünftigen Preis eine vernünftige, einfache, kostengünstige Vermögensverwaltung und Sparplanabwicklung haben möchten.
Ja, gut. Ja. Also eine Sache habe ich mir jetzt noch verkniffen, weil die in meinem Kopf schon selber wieder mir widersprochen habe. Das ist, ich fände es natürlich schön, wenn es ein Angebot gäbe, dass auch Menschen mit kaum Geld, halt so irgendwie, wo du dann halt 1-2 Euro im Monat sparen kannst, so eine Anlage ermöglicht. Auf der anderen Seite ist es ja in Deutschland so, wenn du so wenig Geld hast, bist du höchstwahrscheinlich in Hartz IV und alles, was du dann ansparst, wird dann bei deiner Mindestrente, die du dann irgendwann kriegst, ich merke mir immer nicht den richtig korrekten Namen der Mindestrente, deswegen nenne ich sie Mindestrente, wird ja dann verrechnet. Das heißt, alles, was du als armer Mensch ansparst, solltest du vor der Rente ausgeben oder verstecken oder sonst was, weil du hast nichts davon, was ja auch so eine Schweinerei ist. Wo ich mir immer denke, wenn jemand wirklich so wenig Geld hat, ja, und es dann auch schafft, davon was zu sparen, dann sollte man ihm doch diese Belohnung einfach lassen.
Ja, sollte man meinen, aber ist ja
nicht. Genau, und deswegen widmen wir uns jetzt den Bonitätsanleihen, die du ausgegraben hast.
Was zur Hölle sind Bonitätsanleihen? Also es ist ein Zertifikat, das es im Prinzip so schon länger gibt. Also das ich hatte ja sogar selber früher mal so ein Ding, und das ist bestimmt 20 Jahre her, würde ich so aus dem Kopf schätzen. Na, vielleicht ist es auch nur 15 Jahre her. Im Endeffekt, also es ist ein Zertifikat, das von der Bank rausgegeben wird, hinterlegt, also Basiswert für diese Anleihe ist eine andere Anleihe eines anderen Unternehmens. Unter Umständen können es auch mehrere sein. Diese Anleihe kaufst du im Endeffekt um eine Ecke. Wird die Anleihe,
ich kauf die um eine Ecke?
Die, also die Basis. Ja, und du kaufst die Anleihe um die Ecke des Zertifikats.
Ach so.
Also du kaufst sie halt nicht direkt, sondern du kaufst das Zertifikat. Und interessant wird die Nummer dann, wenn mehrere Anleihen drunter liegen. Denn der Gag der Nummer ist, dass du das Bonitätsrisiko in dieses Zertifikat reinziehst. Also wenn die Anleihe, die unten drunter liegt, sagen wir mal, du hast eine Bonitätsanleihe auf Daimler und Volkswagen, eine kombinierte, dann bekommst du ganz normal die Zinszahlung, die die Bank dir verspricht fürs Zertifikat. Da steht halt irgendwas drin. 3%, 5 Jahre Laufzeit. So, und in den Bedingungen steht dann drin, dass wenn Volkswagen oder Daimler ein sogenanntes Credit Event haben, dieses Zertifikat vorzeitig verfällt, also vorzeitig gekündigt wird und ausgezahlt wird. Der Rückzahlungswert dieses Zertifikats wird dann bestimmt durch die ISTA, das ist so eine internationale Vereinigung von Anleihenhändlern, also da sitzen die ganzen großen Banken alle drin und die legen dann fest, wann das Credit Event eingetroffen ist. Das kann sein, dass die eine Zinszahlung nicht pünktlich machen, das kann sein, dass die Anleihen restrukturiert werden, das heißt, es kann sein, dass eine Anleihe nicht pünktlich getilgt wird. Alles sind Credit Events und die ISTA legt dann halt fest, was genau ein Credit Event ist und dann wird auf der Basis dieses Credit Events wird dann so eine Versteigerung gemacht intern und da wird quasi zu diesem Zeitpunkt der Restwert der Anleihe festgelegt. Das kann dann sein, wenn man davon ausgeht, dass der Kunde nur so ein bisschen, also der Anleihe, also Daimler oder Volkswagen jetzt in dem Fall, dass die noch eine relativ große Rückzahlung leisten können. Das heißt, man geht davon aus, dass nur die Hälfte des Geldes weg ist oder ein Drittel des Geldes weg ist, dann wird diese Auktion am Ende dann halt gesettelt mit 50% oder mit 67% oder irgendwas. Und das Geld bekommst du dann bei dem Zertifikat zurück.
Mhm.
So. Der Gag an der Nummer ist, dass du in einem Zertifikat mehr als ein Bonitätsrisiko hast. Du kaufst ja dann an der Stelle im Endeffekt hast du die Schuldverschreibung, also das Zertifikat der Bank. Damit hast du schon ein gewisses Bonitätsrisiko eingekauft. Und dann hast du das Bonitätsrisiko von Volkswagen oder Daimler noch dahinter liegen. Also beide, du hast im Endeffekt drei Risiken in der Bonitätsanleihe drin. Also wenn die Bank pleite macht, ist schlecht, die das Zertifikat rausgegeben hast. Wenn Volkswagen eine Anleihe nicht tilgen kann, ist es schlecht. Und wenn Daimler die Anleihe nicht tilgen kann, ist auch schlecht. So, das sind deine Risiken, die du eingekauft hast. Dafür kriegst du auf der anderen Seite natürlich einen höheren Zins, als du den bekommen würdest, wenn du die Anleihe der Bank direkt kaufst oder die Anleihe von Volkswagen oder die Anleihe von Daimler. Du hast halt drei Risiken, Bonitätsrisiken in einem Papier gekauft.
Warum sollte ich das tun?
Ja, weil du halt einen Zins bekommst, der noch messbar ist, der sich noch in Zahlen ausdrücken lässt. Und nicht wie die üblichen Anleihen, die du heute halt siehst, wo du
keine Zinsen. Ja gut, das ist ja jetzt so eine aktuelle Geschichte dann halt, ne? Aber warum sollte man das vor 10 Jahren tun?
So, wenn das Bonitätsrisiko von, du hast halt eine Bundesanleihe, die, sagen wir mal, rentiert mit 3%. Und du hast eine Daimler-Anleihe und eine Volkswagen-Anleihe, die dann mit 4% rentieren, dann hast du halt einen Prozentpunkt jeweils dazwischen. Und wenn du dann die Anleihe kaufst, die Bonitätsanleihe kaufst, du rechnest auch nochmal Bonitätsrisiko der Bank dazu, dann hast du die 3%, die Bundesanleihe gibt, 1% Bonitätsaufschlag der Bank, 1% Bonitätsaufschlag von Daimler, 1% Bonitätsaufschlag von Volkswagen und dann kriegst du halt nicht 3%, wie in der Bundesanleihe, sondern 6. Also die Rechnungen sind jetzt stark vereinfacht, das muss man viel komplizierter rechnen. Und da kann ein Finanzmathematiker wahrscheinlich, kannst du einen Finanzmathematiker wahrscheinlich 3 Monate mit beschäftigen, das exakt auszurechnen. Aber so als Daumenregel kann man das, glaube ich, mal so sagen. Und genau diese Komplexität, wo ich jetzt meinte, da muss ein Finanzmathematiker dann 3 Monate dran sitzen, ist der Grund, warum die BaFin jetzt überlegt, diese Anleihen zu
verbieten. Ja, stopp mal. Also stopp mal, bevor wir jetzt zu BaFin kommen. Also das Erste, was ich gedacht habe, als ich das gehört habe, dass das Konstrukt war, Du hast jetzt so irreführende Beispiele genommen, ne? So Daimler, VW. Da denkt man ja so, ja, was soll denn da passieren? Ne? Ich dachte mir so ad hoc, naja, dann mache ich so eine Boni-Anleihe, da nehme ich Daimler, VW und Seidensticker. So, dann verticke ich Seidensticker, die Anleihe, über den Markt. Also ich lege die Anleihe für Seidensticker auf, drücke die in den Markt und verkaufe die dann in meine Bonitätsanleihe rein. Und finde so nicht wenige Kunden, die die Anleihe aufnehmen. Ist jetzt vielleicht wieder auch ein übertriebenes Beispiel, ne? Aber so klingt es, als ob man es tun könnte. Und da würde ich auch das große Risiko sehen, dass wahrscheinlich die meisten Bonitätsanleihen eben nicht nur irgendwelche. Hier steht Lost Connection to Server. Hörst du mich noch? Okay. Also ich glaube halt einfach nicht, dass es werden nicht viele sein, die dieses Hardcore-Konstrukt waren, was ich jetzt gesagt habe, aber es klingt so, als ob man da sehr gut Risiken verstecken könnte. Das ist ja so ein bisschen schon so in Richtung Hypothekenanleihen wieder in den USA. Diese ABS und so.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem dieser Anleihen. Also ich habe ja auch keinen kompletten Marktüberblick über die Anleihen, weil die für mich persönlich total uninteressant sind, über die Bonitätsanleihen. Aber was ich mal so durchgeblättert habe, also Prospekte habe ich durchgeblättert von Emittenten, und die sind sehr, da sind es schon die Standardwerte. Also das ist nicht normal, nicht der übliche Fall, dass man da irgendwelche komischen Anleihen reinpackt, die man sonst nicht los wird. Mhm. Es sind schon Standardwerte, und ich glaube auch, dass es wegen der Credit Events der ISTA auch gar nicht anders gehen würde, weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sich die ISTA mit einer Seidensticker-Anleihe beschäftigt. Mag sein, aber ist jetzt reine Spekulation. Ich glaube nicht, dass das Hauptproblem ist. Das Problem, was die BaFin an der Stelle sieht, ist halt die Komplexität. Na, gerade in der Kombination, wenn ich eine Bonitätsanleihe habe und ich habe dann zwei Basiswerte drunter liegen, dann ist es ein Konstrukt, was der Privatanleger eigentlich kaum noch durchschauen kann. So ist die Argumentation der BaFin.
Denn da kannst du ja fast alles verbieten.
Genau, das wäre jetzt auch mein Einwand gewesen, weil wenn du eine Bonitätsanleihe hast, die nur auf einen Basiswert geht,
ja, macht sie keinen Sinn.
Dann ist das Konstrukt nicht komplexer, als wenn ich die Anleihe direkt kaufen würde. Ja, also das ist dann ein bisschen komisch, weil das Risiko, dass Volkswagen eine Anleihe nicht zurückzahlt, habe ich ja auch beim direkten
Kauf. Ja, eben, ich verstehe nicht, warum so ein Zertifikat für eine Anleihe geben sollte.
Warum? Weiß ich auch nicht. Also, weil man es verkaufen kann.
Ja, aber es macht ja irgendwie keinen Sinn, ein Zertifikat auf eine Anleihe aufzulegen und im Zertifikat dann höhere Zinsen zu zahlen. Wo verdient denn da die Bank?
Naja, du hast immer zwei Bonitätsrisiken, ne? Die Bank hat ja ein Bonitätsrisiko und die Anleihe, die unten drunter liegt, auch nochmal. Also zwei hast du ja.
Nur wenn ich nur die Anleihe kaufe, habe ich nur ein Bonitätsrisiko.
Ja, aber der Gag an dem Ding ist ja, dass die einen Zins darstellen wollen. Und wenn du die Anleihe der Bank kaufst und die rentiert mit 1% mehr als die Bundesanleihe und du hast, also 1% ist jetzt wahrscheinlich gar keine gute Zahl, wahrscheinlich eher 2%. Du hast dann die Volkswagen-Anleihe unten drunter liegen, dann kommt dann nochmal 1% oben drauf und dann hast du halt schon 3%, während die anderen halt so gut wie gar nichts an Zinsen zahlen. Ich weiß, also so ganz verstehe ich die Skepsis der BaFin an der Stelle auch nicht, weil wenn man es auseinanderdröselt, ist eine Anleihe halt auch in dem Sinne ein komplexes Produkt. Und ob eine Volkswagen in den nächsten 5 Jahren pleite geht oder nicht, kann ein Privatanleger halt auch nicht abschätzen, genauso wie er es in der Bonitätsanleihe nicht abschätzen kann. Klar, sobald du zwei Risiken miteinander kombinierst, wird die Bewertung der ganzen Geschichte noch viel, viel komplexer. Aber im Endeffekt, wenn du das jetzt ganz konsequent bis zum Ende durchdenkst, müsste die BaFin auch hingehen und sagen, Privatanleger dürfen überhaupt keine Einzelanleihen kaufen, weil die können das Risiko ja nicht beurteilen.
Du mal kurz eingehakt, also die Bonität der Bank ist wichtig, weil es ein Zertifikat ist und ein Zertifikat gilt nicht als Sondervermögen. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, hängst du da voll in der Konkursmasse mit drin mit deinem Zertifikat.
Na? Ja, die haben zwar schon auf Auffangnetze irgendwie konstruiert mit hinterlegtem Geld, dass das Risiko verhindern soll, aber naja, ob das im Zweifelsfalle trägt. Ja,
also zum Vergleich, wenn man Aktien kauft oder irgendwie einen Fonds, dann ist das Sondervermögen und zählt halt nicht in die Insolvenzmasse mit rein. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu verstehen an der Stelle. Das heißt also, die Bank selber ist nicht mit in dieser Anleihe drin als eigenständiges Unternehmen, sondern sie ist hinter der Anleihe als Bonitätsrisiko drin. Aber also ich verstehe schon nicht, warum nur eine drin sein soll. Auf der anderen Seite, selbst wenn da 10 drin sind, wenn ich einen Fonds kaufe, dann sind da meist mehr Unternehmen drin, 70, 100 oder wie viel auch immer. Also mit der Argumentation, die BaFin da fährt, würde ich sagen, kann man wirklich sehr viele Finanzmarktkonstrukte verbieten. Also du hast jetzt auch nichts mehr gefunden im Sinne von.
Ja, heute kam noch was, dass die das gerade für den Anfang halten. Ne? Also diese Contracts for Difference, die es ja noch gibt, die ja meiner Meinung nach viel zu aggressiv von manchen an Privatanleger verkauft werden, stehen wohl auch im Visier.
CFDs meinst du jetzt, oder was?
Ja, Contracts for Difference, genau. CFDs, Entschuldigung, Abkürzung. Du denkst ja nur in Abkürzung. Und die stehen wohl auf der Liste drauf und bei den Zertifikaten haben sie wohl an ein paar andere Sachen auch noch die BaFin halt für komplex, für zu komplex für Privatanleger hält. So, man macht da vielleicht wirklich ein Fass auf, also von Seiten der BaFin ein Fass auf, wo es wirklich schwierig wird zu sagen, das ergibt noch Sinn und jetzt schießen sie so über das Ziel hinaus. Bei den Bonitätsanleihen, sag ich mal, ist es mir relativ wurscht, ob die Dinger erlaubt bleiben oder nicht. Bei den Contracts for Difference ist es mir im Endeffekt auch egal. Ich finde, das gehört sich für einen normalen Privatanleger sowieso nicht, dass der in so Papieren rumspekuliert. Aber wo willst du denn aufhören? Wie gesagt, wenn du das sagst, ich kann das Kreditrisiko einer Firma nicht beurteilen, also der Privatanleger kann das Kreditrisiko einer Firma nicht beurteilen, dann muss halt konsequenterweise fast auch den Einzelkauf von Anleihen verbieten, weil das sind halt Sachen, da sitzen in Frankfurt und in München und ich weiß nicht wo Analysten dran, die den ganzen Tag versuchen zu bewerten, wie solide und liquide eine Firma ist. Und das machen im Endeffekt die ganzen Ratingagenturen den ganzen Tag und da laufen ein Haufen hochbezahlter Leute rum, die versuchen das zu machen. Wie soll ein Privatanleger in der Lage sein, das selber zu beurteilen? Ist völlig utopisch. Aber wenn die BaFin dann der Meinung ist, dass Privatanleger keine Produkte mehr kaufen dürfen, die sie nicht verstehen, ja, dann muss die BaFin eigentlich konsequenterweise viel, viel mehr verbieten. Und da weiß ich nicht, wo die dann aufhören wollen. Ja, klar, es gibt extreme Produkte. So eine der Zertifikatengeschichte, die Geschichten, die wohl auch auf der Abschlussliste stehen, sind diese ganz super kurz laufenden K.O.-Zertifikate. Also es gibt so auf dem DAX, vor allem auf dem DAX, auf Währung gibt es die Dinger, glaube ich, auch noch immer noch. Die werden täglich, jeden Morgen neu aufgelegt. Also es gibt jeden Tag neu aufgelegte Zertifikate auf dem Basiswert von 10.600 Punkten im DAX und dann geben die morgens gleichzeitig einen Call, also auf steigenden Kurs und einen Put auf fallende Kurse heraus. Und wenn der DAX eröffnet, egal wo der eröffnet, eins der Zertifikate ist direkt weg. Das verschwindet direkt wieder vom Markt, weil der DAX halt entweder über 10.600 eröffnet oder drunter logischerweise. Und diese Dinger sind von der ganzen Konstruktion her, werden die so nah an dem Basiswert des DAX rausgegeben. Das heißt, wenn der DAX 1% raufgeht und 1% runtergeht an dem Tag, dann ist der Schwall von 10 Zertifikaten, der morgens rausgegeben wird, direkt wertlos, die verfallen alle am ersten Tag. Und das sind so Geschichten, die bei der BaFin auch auf der Liste stehen. Da kann man noch sagen, okay, die Dinger haben dann einen Hebel von 100 oder ich weiß nicht, noch viel mehr. Die Dinger machen halt wirklich keinen Sinn. Das ist wie auf die Meisterschaft von Leicester letztes Jahr zu wetten. Man setzt 10 Pfund und bekommt dann 3.500 Pfund zurück oder irgendwie sowas Irres. Die machen diese Produkte Sinn? Also ist das nicht nur dann eine komplette, völlig irre gehebelte Wette, die mit Anlage und ja Vermögensbildung überhaupt gar nichts zu tun hat? Dann kann ich auch irgendwo nachvollziehen, warum die BaFin da einschreitet. Aber was man sich jetzt natürlich fragt, ist, da fangen die an, aber wo hören die auf? Was wollen die dann alles verbieten? Weil mit der Argumentation intransparent, du hast ja gerade schon das Beispiel mit Fonds genannt, Fonds sind auch intransparent. Ich bekomme am Ende des Quartals, teilweise sogar, glaube ich, nur halbjährlich, einen Bericht darüber, was der... Ja, das, also halbjährlich ist, glaube ich, Pflicht, ne? Ich glaube, das ist das Minimum, was du machen musst. Und die Dinger sind ja auch intransparent. Ich weiß auch nicht, was das Ding zwischendurch macht. Ich kann jeden Tag einen Kurs sehen. Aber ich weiß nicht, was der Fonds gemacht hat an dem Tag. Also das ist in der Konstruktion schon ein intransparentes Produkt. Und das kann ja auch nicht die alleinige Entscheidung
sein. Ja, doch, also in Deutschland, kann ich dazu sagen, es ist schon mittlerweile so schlimm, dass gerade seitens der BaFin recht aggressiv gegen so alles, was so ein bisschen komplizierter ist, vorgegangen wird. Also das ist auch so eine Erfahrung, wo ich sagen würde, ja, das passt eigentlich ganz gut zu BaFin, wie sie sich so in den letzten Jahren verhalten hat. Das Problem mit der BaFin ist halt immer, dass sie auch, wie soll man das formulieren? Wenn du mit anderen Behörden zu tun hast, dann ist es so, die schicken dir ein Schreiben und fragen nach, wie etwas ist. Die BaFin kommt immer her und sagt, du hast etwas verbrochen, es ist so und so. Und dann musst du dich rechtfertigen und erklären, warum es anders ist. Und dann ist es halt in rechtlichen Geschichten ja auch gerne mal so, dass so ein Anwalt dann sagt, ja, also vorm Verfahren gar keinen Kontakt, nichts sagen. Das verbaselt man sich alle Chancen und dann macht die BaFin und das macht sie deswegen, weil viele dann sagen, ja, okay, dann zahle ich jetzt hier kurz meine Strafe, dann habe ich keine Vorstrafe, bin auf der sicheren Seite und die Sache ist abgehakt und kostet mich keine Zeit. Ja, und ja, das ist eine ähnliche Denkweise wieder, ja. Das ist halt, man unterstellt dem Produkt etwas. Man geht her und sagt, dieses Produkt ist böse. Und das ist so eine Denkweise, die ich irgendwie bei der BaFin halt immer wieder entdecke. Die geht einfach her und sagt, das ist so und so und deswegen ist das schlecht und muss weg. Und dann müssen alle, die irgendwas damit zu tun haben, sofort in Abwehrpositionen gehen und in großen Verhandlungen und sonst noch was erklären, warum das eigentlich doch okay ist. So. Um da wieder und dann auch den Bogen zu schließen, es könnte jetzt also sein, dass dann jetzt die Banken in Verhandlungen mit der BaFin treten und am Ende das Produkt bleibt und wir jetzt aber am Anfang einer Welle stehen, in der quasi jedes Finanzmarktprodukt sich auf die eine oder andere Art und Weise rechtfertigen muss, warum es da ist gegenüber der BaFin.
Ja, naja, das ist jetzt ja auf jeden Fall auch so, ne? Also die BaFin hat eine Stellungnahme von den Emittenten eingeholt. Mhm. Also hat gesagt, so diese Papiere gefallen uns nicht, die halten wir für zu intransparent und wir glauben, dass da drin Risiken versteckt werden oder die Anleger die Risiken nicht richtig sehen und nicht beurteilen können. Sag mal was dazu. Also die haben noch nicht gesagt, die Dinge werden jetzt verboten, ihr habt nur 3 Monate Zeit, die vom Markt zu nehmen, sondern die haben halt nur gesagt, sag mal, ob ihr das okay findet oder warum die sein müssen. Was jetzt an der Stelle durchaus denkbar ist, also aus meiner Sicht, ist, dass die einen anderen Namen bekommen. Also der Name Bonitätsanleihe hört sich natürlich nach Bonität an und hört sich nach Anleihe an, kennt man irgendwie, ist sicher Anleihen. Man ist immer normalerweise vorrangig haftend, ist immer erstrangiger Gläubiger und dann steht da noch Bonität für. Bonität ist super, wissen wir alle. Eigentlich kaufst du dir ja aber genau das Gegenteil ein. Du kaufst dir ja nicht die Bonität von drei Unternehmen ein, sondern du kaufst dir das Risiko, das Bonitätsrisiko von drei Unternehmen ein. Und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Papiere weiter auf dem Markt bleiben, aber einen ganz anderen Namen bekommen müssen. Dass der halt deutlicher macht, dass es um das Risiko geht, dass man einen höheren Zins bekommt, weil man nicht ein Risiko geht, sondern zwei oder drei.
Risikozinsanleihen.
Das, ja, oder Bonitätsrisiko.
Was ja übrigens nichts Schlechtes sein muss, ne? Also die Banken glauben immer, ich verstehe es auch meistens gar nicht, warum die sich mal alle so dagegen wehren, anstatt dass sie einen neuen Namen finden. Aber die glauben immer dann so, ja, das muss immer alles so ganz seriös wirken. Dabei kannst du dann natürlich auch das gegenteilige Spiel spielen und sagen, ja, hier kannst du ordentlich zocken mit wenig Risiko. Du kannst ja die Argumentation für diese Bonitätsanleihen ja nämlich auch einfach umdrehen, ne? Und einfach sagen, ja, okay, du hast jetzt hier gerade zwar die Bank, aber ich meine, ey, guck mal hier, LBBW, da passiert doch nichts. Und wenn, dann wird sie vom Staat gerettet. Ist doch alles gar kein Problem. Haben wir doch gesehen. Also mach dir gar keinen Kopf über die LBBW. So, dann gehst du weiter, ja, hier VW und ja, und das kleine Unternehmen, na komm, ja, weg damit. So argumentieren ja immer diese Verkäufer dann, wenn du da bei deiner Bank dann rumhängst. Aber also ich würde anstelle der Branche dann hergehen und das genau umdrehen, die Argumentation, halt einen gescheiten neuen Namen finden und dann ist die Sache erledigt, wenn es denn so ist. Bloß bei der BaFin weiß man es ja eben nicht. Also das ist jetzt mal so wieder gut geraten, was wir hier gesagt haben, ne? Was da die Beweggründe sind.
Ja, was die vorhaben, weiß man nicht. Genau, das ist ja das, was die Zertifikatebranche auch im Moment sehr verunsichert. Es gibt Emittenten, die haben die Auflage von neuen Papieren schon eingestellt, haben gesagt, nee, in die Rechtsunsicherheit emittieren wir jetzt nichts. Aber was die BaFin jetzt wirklich vorhat, weiß halt auch keiner. Die geben jetzt ihre Stellungnahme ab und dann wird wahrscheinlich irgendwie verhandelt. Auf Englisch heißen die Dinger, weil wir gerade schon über den Namen oder die Benennung uns den Kopf zerbrochen haben. Übrigens ganz neutral, Credit Link Notes.
Ja, nett.
Punkt. Also, ne? So, das ist ein neutraler Name. Die Bonitätsanleihe muss man schon zugeben. Da hat der Marketing-Mensch, der sich den Namen ausgedacht hat, einen guten Tag gehabt. Weil das klingt wirklich sehr positiv und lässt sich, glaube ich, deswegen auch ganz gut
verkaufen. Der lebt eine ganze Branche von so einem Scheiß.
Ja, diese Zertifikatebranche ist extrem marketinggetrieben. Das sieht man überall immer wieder, dass die sich halt gute Namen ausdenken und nachher hinter fast alles gerne Anleihe schreiben, wenn es irgendwie geht. Und das nicht Zertifikat nennen, sondern dann wieder Anleihe nennen. Und die wollen die Dinge halt
verkaufen. Ja, die BaFin soll einfach mal hergehen und diesen außerbörslichen Handel regulieren, den die ganzen Zertifikateantreiber da betreiben, Zertifikatehändler da betreiben. Also, weil der ist eine Katastrophe. Da hast du als Kunde fast keine Sicherheit. Ja, die Makler machen mit dir, was sie wollen. Das ist ja so schlimm geworden, dass du, selbst wenn du jetzt noch mit einem normalen Aktienhandel bist, da sind schon die das Gang und Gäbe geworden, was da in diesem außerbörslichen Handel immer Gang und Gäbe war. Also da sehe ich viel eher einen Handlungsbedarf, wo die BaFin mal einschreiten müsste. Wahrscheinlich sagt sie da dann wieder, da sind wir nicht zuständig. Ja, in der Hüst Frankfurt sitzt, glaube ich, mittlerweile, da geht fast nur noch der Anrufbeantworter dran, weil da zwei, drei Leute nur noch sitzen oder so. Ja, vielleicht sogar noch weniger. Also das ist, da gibt es so viel zu tun, aber da geht keiner ran. Die haben mit der Xetra-Änderung, die es vor ein paar Jahren gab, der großen Xetra-Einführung, wo dann so auch diese Market Maker im Xetra jetzt dahinter sitzen, da haben die eingeführt, eine Regeländerung, hat fast keiner mitgekriegt, dass die Makler sich jetzt jederzeit vor ihren Kunden stellen können. Das heißt, wenn ich dort eine Order eingebe und der Makler sieht, dass er irgendwo ein Geschäft machen kann an einer anderen Börse, dann kann er sich einfach mit 0,001 davor stellen oder auch auf meine Order drauf, sich selber bedienen und selber das Geschäft machen. Ja, und gegen so eine Scheiße, da macht die BaFin gar nichts. Und dann kommen sie an wegen so ein paar futzeligen Anleihen. Ja, Entschuldigung, aber da geht mir echt manchmal die Hutschnur hoch, wenn ich da sehe, was an Regulierung gemacht wird. Und da, wo es notwendig ist, wird gar nichts gemacht. Das geht dann immer zulasten der, entweder der Anleger, die paar, die noch handeln, die paar Kleinanleger, oder es geht zulasten der kleinen Unternehmen im Finanzmarkt, wo dann die Regulierung dafür sorgt, dass eine Konzentration nach oben geht und der Finanzmarkt quasi immer größere Banken kriegt, immer größere Vermögensverwalter. Ja, wo also quasi auch das Gegenteil dessen, was man immer erzählt, erreicht wird. So, also. Wie wütend. So. Hatte heute auch wieder so ein paar Erlebnisse. Da kannst du dir nur noch einen Kopf greifen. Naja. Das war's aber zu dem Thema schon, ne? Mehr haben wir.
Ja. Ne,
mehr das sind nicht. So, das sind aber auch ganz lustige Produkte, die da manchmal so rausbringen, diese Banken. Die kannte ich auch noch nicht.
Zertifikate, gerade diese Zertifikateabteilung.
Ja, die sind sehr kreativ. Sehr schön. Gut, dann können wir eigentlich schon zum Hörerfeedback kommen. Oder gibt's da noch Einwände? Nee, ich hätte noch ein größeres, lassen wir mal Hörerfeedback bekommen. Ich habe es ja, glaube ich, am Anfang schon erwähnt, wir haben auf iTunes heute den passenden Kommentar zur Sendung bekommen. Von Bäumchen. Das ist so ein schöner Name, Bäumchen. Da habe ich dann immer, wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, ach, das ist bestimmt ein ganz guter Mensch. Bäumchen mag jedenfalls unseren Podcast und meint, wir sollen nicht so viel zu Fintechs machen.
Ja, haben wir heute ja auch nicht.
Passenderweise heute. Bäumchen, wir versuchen, das Thema mit heute beendet zu haben.
Ja, aber da wird bestimmt noch, ist halt eine sehr dynamische
Branche. Ja, wenn da was Neues rauskommt.
Tod ist das Thema nicht, also wir werden es nicht
umschiffen. Ja, aber so viel Neues kommt da ja gar nicht raus. Was ja nochmal ein schönes Thema wäre, das sind so diese Makler-Apps. Oder diese Apps, die deine Finanzprodukte verwalten und wo du dann irgendwie mit 2-3 Klicks den Makler für deine Finanzprodukte wechselst, ohne dass du es groß mitkriegst. Obwohl, das habe ich jetzt erzählt. Also passt auf, wenn ihr so eine Sachen klickt. Aber ja, da habe ich dann, glaube ich, gar nicht mehr weiter viel zu sagen. Wir werden das Thema mehr oder weniger beenden. Im Sinne, dass wir es immer so groß aufziehen. Ne? Wenn natürlich irgendwas Spannendes passiert, dann kommen wir da wieder drauf zurück. So, dann hat der Heiko Linke. Kennst du den?
Nein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den mal auf der Republika gesehen
habe. Ja, letzte Folge hast du noch erzählt, das ist ein Leser der ersten Stunde.
Ja, aber ich dachte, mit kennen meinst du jetzt persönlich.
Nein, ich wollte eigentlich nur einen nicht so ganz guten Spaß machen, wie ich gemerkt habe. Naja, nee, Heiko Linke hat jetzt auch einen eigenen Podcast, auf den wollten wir hinweisen. Wir werden ihn verlinken, er nennt sich Cyber-Cyber-Podcast nennt er sich.
Cyber-Cyber-Podcast.
Ist tatsächlich cyber-cyber.de. Das ist wohl angelehnt an dieses Meme, was der Linus Neumann da irgendwann mal hatte mit diesem komischen Lied Cyber-Cyber. War doch der, oder? Mhm. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, aus der Ecke kommt das mit dem Hyper-Hyper. Ja.
Ich glaube, der Thilo Jung hat dann auch mal irgendwie sowas versucht mit Cybert. Da gab es dann aber nur eine Pilotfolge und danach nie wieder was. Erinnerst du dich?
Ja, der Regierungssprecher. Ja. Ne?
Und dann kam aber diese Bundespressekonferenzgeschichte, ist, glaube ich, da draus geworden. Also Cyber-Cyber ist so ein Ding, was immer wieder da so durchschwappt. Vielleicht ist es ja jetzt mal etwas, was länger hält. Ich habe es aber noch nicht geschafft, da groß reinzuhören. Wir wollten es euch nur, weil wir ja auch unsere Hörer immer hier...
Genau, hört das einfach mal vor für uns und sagt, ob das was taugt. Meine Podcast-Queue ist immer so lang.
Läuft dann unter der Rubrik von Hörern für Hörer.
Genau. Wir empfehlen jetzt einfach Sachen, die wir selber nicht kennen, weil wir keine.
Aber der Heiko Linke, der liest ja immer unsere Artikel und der verbreitet auch immer unsere Podcasts. Deswegen ist das, glaube ich, auch gut. Und er hat ja Ahnung in diesem Bereich. Er arbeitet noch, ich weiß es nicht, ja auch mal bei einer Bank in der Technik. Mhm. Ne, vielleicht hat er ja da auch noch mal Sachen zu erzählen, wo uns die Ohren schlackern. Ja. Hast du noch was?
Ne, wenn wir keine News mehr machen, habe ich nichts mehr. Wir könnten ja noch News machen, wir sind noch relativ kurz.
Ne, ach so, oder? Die News.
Ja, ja.
Ja, die hätten.
Da haben wir ja jede Menge Nachklaps von Themen.
Wir machen das jetzt immer so, dass wir erst das Hörerfeedback machen und dann die News, ne?
Ja, wenn man ändert sich sowieso jede Folge unsere Reihenfolge. Nachdem wir kein Feedback zu dem Pick hatten von der letzten Folge, gibt es auch diesmal keine Picks mehr.
Nein, doch, auf Google Plus hatte ja ein Buch gepickt und auf Google Plus hat das dann jemand weiterempfohlen.
Ah, okay. Zu meinem Podcast kam aber nichts. Ich bin beleidigt.
Ja, leicht also, beleidigt. Den muss man ja auch erstmal hören. Wir haben ja, es ist ja nicht vermeidbar, aber wir fahren ja beide so eigentlich so die Strategie, wir gucken nicht, wie viele Leute etwas hören und lesen von uns. Ne? Weil das macht ja auch immer was mit dem Kopf. Ich habe dann aber irgendwann mal, gerade am Anfang, mittlerweile gucke ich gar nicht mehr nach, aber am Anfang habe ich immer so geguckt, wie so unsere Hörerzahlen sind, um dann mal so ein Gefühl für zu bekommen. Erstaunlich viel, also es war gar nicht so schlimm, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Es waren jetzt nicht nur 5 Leute. Und das Interessante daran war dann, die hören das gar nicht, wenn wir das raushauen. Ich glaube, nur 50% der Leute laden es runter, wenn wir es raushauen und hören sich's an. Und die andere Hälfte kommt dann immer erst so im Lauf der Zeit zu. So teilweise noch Monate später.
Ja, das kommt aber, wenn du neue Abos kriegst, ne?
Ja, klar.
Wir kriegen ja nur die Downloads. Es gibt bei Podcasts und Statistik ist auch so ein unendliches, ungelöstes. Ja,
wie lange hören die Leute das überhaupt, ne?
Ja, überhaupt. Du hörst ja gar nicht, dass jemand das hört. Das hat sich jemand runtergeladen.
Ja, cool.
Und wenn er sagt, auch nimm ich mal meine Queue auf und höre ich mal, wenn meine Podcast-Queue leer ist, dann sehen wir trotzdem den Download, aber wir wissen nicht, ob es jemand gehört hat. Und das ist auch der Grund, warum die Zahlen, die man da in der Statistik sieht, in der Vergangenheit halt immer höher sind. Die Leute abonnieren das, setzen dann, was weiß ich, was der Podcast-Player als Default einsetzt, dann lädt sich die letzten 5 oder die letzten 10 Folgen runter. Und deshalb hast du bei den alten Folgen immer höhere Downloads, weil mit jedem neuen Abonnenten hast du auf die alten Folgen halt auch Downloads, heißt aber nicht, dass überhaupt jemand, der zu Folge 16 abonniert hat, überhaupt die ganzen Folgen vorher gehört hat. Das verfälscht die Statistik total und deshalb gucke ich auch überhaupt nicht auf die Statistiken. Ich weiß nur, dass die Statistiken bei Podcasts wegen eben dieses Problems, du siehst halt nur den Abruf und nicht, ob jemand gehört hat, kannst du aus den Statistiken echt verdammt wenig ziehen.
Ja, mein Gott.
Noch weniger als bei gelesenen Artikeln oder Pageviews auf Artikeln. Da weiß ich ja auch nie, ob die jemand gelesen hat.
Ja, das stimmt nicht, weil mittlerweile die Auswertungsprogramme, die da bei den Zeitungen laufen, die gehen schon Richtung, wie lange liest jemand was. Also das ist schon
richtig. Ja, gut, du kannst dann JavaScript einbauen und gucken, ob der auch scrollt und ähnliches. Aber
wozu brauchen wir es, ne?
Aber ich bin ja halt auch Power-User. Das heißt, ich werfe jeden Tag viele Artikel nach Instapaper und da bin ich mir dann ganz sicher, dass derjenige, der den Artikel veröffentlicht hat, nicht mehr mitbekommt, ob ich den Artikel gelesen habe, wie weit ich den gelesen habe, wie lange der bei Instapaper bei mir rumhängt. Okay, das mag ich. Da bin ich der Power-User wahrscheinlich, der viel liest und umgehe dann deren Statistikmöglichkeiten. Das sind aber bei 95% der User mag es schon sein, dass man da relativ genaue oder genauere Daten bekommt auf jeden Fall, als man die bekommt beim Podcast. Beim Podcast passiert dann überhaupt nichts, wirklich überhaupt nichts. Bei Soundcloud könnte man sowas liefern. Mhm. Ja, aber dann müssten halt alle online bei Soundcloud liefern. Die wissen das, wie
weit. Ja, da haben wir ja fast gar keine Hörer bei Soundcloud.
Nee, sollen ja auch nicht. Die sollen schön bei uns hören und im Forum sein und da auch abonnieren und das in ihrem Podcast-Player hören. Aber eine vernünftige Statistik hast du da überhaupt nicht. Also da
wie, die sollen das nicht bei Soundcloud hören? Ich gebe da jeden Monat 10 € rein.
Ja, okay, dann soll das doch da hören. Nein, das ist ja okay, man kann es dann ja auch embedden woanders.
Das ist ja fürchterlich, was du alles erzählst. Du musst aufhören, so eine Sache zu sagen.
Nein, besser ist direkt abonnieren in dem Podcast-Player.
Ja, also ich habe gerade beschlossen, dass wir heute keine News mehr machen. Wir haben nämlich, wir haben ja in der letzten Folge darüber geredet, dass man uns bitte spenden möge, dass wir und so weiter, was wir hier alles so machen können. Und jetzt gab es auch wieder so ein paar Spenden und die Menschen benutzen das, benutzen den Verwendungszweck immer, um mit uns zu kommunizieren. Und Stefan und Gudrun haben uns etwas überwiesen und dazu geschrieben, wir sollen die Bankverbindung bitte ins iTunes mit reinschreiben. Das ist eine gute Idee, das können wir machen. Und wir sollen die Diskussion zur Entwicklung des Podcasts doch bitte ans Ende der Folge setzen. Ich denke, das gilt auch fürs Hörerfeedback.
Schon okay, deshalb machen wir doch heute die
News. Ja, wir haben das letztes Mal, muss ich dazu sagen, auch mit Absicht gemacht, weil es eigentlich nicht geplant war, noch groß News danach zu machen. Das war dann eher so eine spontane Idee. Und das dann immer so umzuschneiden, kann man zwar machen, es klingt dann aber so ein bisschen holprig. Und ich glaube, holprig ist auch nicht gut. So.
Ja, wir wollen diese Nabelshow mit dem, was soll der Podcast und so weiter ja auch.
Ständig.
Es wird keine dauernde Rubrik, aber man muss denn dieses Grony-Interview halt irgendwie vorbereiten und fragen, was ihr dazu haltet, ob wir es machen sollen oder nicht. Und da musste man mal einmal drüber sprechen und normal machen wir es ja nicht.
So, dann, der Thomas hat uns auch was überwiesen und seinen Kommentar habe ich nicht verstanden. Den will ich jetzt aber auch nicht schreiben. Vielen Dank, Thomas, vielleicht magst du uns das nochmal irgendwie erläutern? Weil zumindest den ersten Satz verstehe ich nicht. Und Maximilian Stefan hat uns auch noch was überwiesen, dafür vielen Dank. So. Und das ist natürlich so ein schöner, das ist ein schöner Anreiz, der mir gefällt. Ihr könnt uns da ja so Nachrichten reinschreiben, so subversive, subversive Botschaften.
Bitcoin.
Man könnte die natürlich auch in die Kommentare reinschreiben, aber so macht es ja vielleicht mehr Spaß und wir haben mehr davon.
Ja, das Doofe ist, ich sehe die aber überhaupt nicht. Also das ist nur ein Spaß. Ja,
ihr könnt euch das so vorstellen, ich sitze hier auf dem Konto und gebe keinen Cent davon weg, bis wir dieses Headset zusammen haben. Also auch keine Auphonic oder so, das geht alle, das bezahle ich alles weiterhin auf meine eigene Kappe, bis das neue Headset für dich zusammen ist.
Ja. So. Ja, schauen wir mal. Vielleicht gewinnen wir ja auch beim Finanzblock.
Außer die Bankgebühren, die gehen da mal weg. 5,75 € im Monat. Und jetzt sind wir bei 100 €. Also das ist, glaube ich, 250 kostet das Ding, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, ja, das teure genau. Bayer Dynamic. Ja,
und dann kaufen wir das für dich. Du klingst total toll und brummst trotzdem noch. Ich sehe das schon vor mir. Ja,
genau, das sehe ich auch. Das sehe ich auch schon vor mir. Ich habe auch heute wieder dieses blöde Erdungsarmband am Arm und ich brumm trotzdem wieder. Ich muss trotzdem wieder mein MacBook die ganze Zeit festhalten, damit ich nicht
brumme. Ja, ja, ja. So, mehr Hörerfeedback haben wir gar nicht bekommen diesmal.
Nein, macht mal Themenvorschläge wieder. Sonst sind wir bald, fertig. Wir haben noch eine Folge.
Und dann sind wir fertig, weil ich dann monatelang im Urlaub bin.
Und dann ist der Marco einen Monat weg. Und wenn ich das jetzt hier mit dem Schneiden und dem Upload und dem ganzen Kram in den Griff kriege, dann werde ich aber auch in der Pause irgendwas machen.
Genau, dann kannst du dir nämlich über Zencaster einfach Leute einladen und redest einfach mit denen. Der André macht das bestimmt. Er hat jetzt so viel Zeit, wo er arbeitslos geworden ist, dass er.
Der ist bestimmt total gelangweilt, hat gar nichts anderes.
Nichts. Ja, doch, der macht lauter Charts in seinem Blog.
Ja. Ja, genau, da können wir
ja
auch mal.
Ja, mach das mal.
Über seine Makrothese, warum er jetzt meint, dass wir kurz vor einer Rezession stehen.
Ja, das wäre doch mal ein schönes Thema. Und, also ich glaube, das mit Zencaster hat jetzt, also ist ein bisschen, hatte so einen kleinen Schockmoment zwischendurch, müssen wir uns ein bisschen auch hier dran gewöhnen, aber wir können da recht unkompliziert Menschen hier in den Podcast holen ohne dann großen Aufwand machen zu müssen. Deswegen werden wir das dann mal gucken, dass wir das dann immer wieder mal machen. Wen da genau? Es gab ja da schon so verschiedene Vorschläge. Also gerade wenn das so in diese Dirk Müller-Ecke geht. Also ich bin da kein großer Freund von. Lasst es mich mal so sagen. Ich bin da wirklich kein großer Freund. Und ich habe mehr so die Idee, dass wir da so auch so mit Menschen reden, die so aus der Branche sind, wo man dann, so wie wir es heute hatten, das muss ja nicht immer so harmonisch sein, wo man dann einfach auch mal nochmal diesen anderen Blick zu unserem Blick hinzukommt. Ja, weil wir reden ja sehr viel über andere und dann sollen die sich dann ruhig auch mal dazu äußern und uns widersprechen. Können uns auch ruhig auch fertig machen.
Uns, ja, wenn wir
da ankommen. Ja, also da scheue ich mich nicht. So, und ansonsten bleibt ja nur noch die Frage nach dem Bier. Du hast nichts getrunken, du bist ein anständiger Mensch.
Ich habe nichts Neues zu vermelden. Ich muss mal wieder in den Getränkeschrank meines Vertrauens. Kann im Moment keine besonderen Bier.
Ja, ich gehe einfach jetzt jede Woche. Ich trinke ja eigentlich gar kein Bier, muss man ja dazu sagen. Sondern ich trinke jetzt jede Woche ein Bier für diesen Podcast. Und diesmal habe ich mir im Craft-Bier-Regal meines Vertrauens ein Amaris 50 geholt. Da steht drauf, feinherbe Vorfreude.
Also, das sagt mir gar nichts. Ist das so eine ganz kleine neue Hipster-Brauerei?
Brauspezialitäten seit 1386. Riegele Biermanufaktur. Also die hießen früher bestimmt nicht Manufaktur, da bin ich mir sicher. So, jedenfalls von diesem Riegele Biermanufaktur, da gab es irgendwie so drei Bierarten. Und ich habe mir die mit dem wenigsten Prozent genommen, nämlich Amaris 50, das hat 5%, und dann gab es noch irgendwie was mit 9% und 10%. Und das Problem an dem Ding ist, die sind doppelt so groß wie eine normale Flasche, also 0,66. So, dann habe ich mir vorgestellt, ja klar, ich hole mir jetzt das 10% und trinke 0,66.
Ja, das ist schon.
Hätte ich an dem Abend wahrscheinlich nicht mehr viel gemacht, zumindest in meiner Vorstellung. So. Genau. Und deswegen habe ich dann dieses Amaris 50 geholt. Und feinherb, also eher fein als herb. Also ich fand es jetzt nicht so herb. Fand es aber ganz angenehm. Und was mir tatsächlich ganz gut gefallen hat, war die Größe bei dem 5%. Also die hat mir echt zugesagt, weil das war dann so genau der Level, auf dem ich war nicht zu viel, man war so ein bisschen angetüttelt, aber nicht zu viel und allen war okay.
Ja, also tatsächlich 5% und 50 Bittereinheiten. Hä? Was schreiben die denn hier für ein wirres Zeug?
Du bist jetzt auf der Seite da gelandet, oder wie?
Ja, auf seine 50 geschmackvollen Bittereinheiten und hat 5%.
Ja, deswegen heißt es wahrscheinlich 50.
Ja. Also es kommt nicht vom Alkohol, sondern es kommt von den Bittereinheiten, aber der Alkohol-Level passt da auch zu. Also es
ja. Ja, jedenfalls, das fand ich ganz angenehm. Also das könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das wiederhole. Im Gegensatz zu dem vom letzten Mal. Okay. Bloß, ehrlich gesagt, also mehr Prozent würde ich da aber auch nicht nehmen. Da muss man schon mehr vorhaben.
Ja, es kommt immer darauf an, wie viel man trinkt. Ne? Diese belgischen Biere, da sind gerade die dunklen, sind oft sehr sehr stark. Also diese belgischen Mönchsbiere, Trappistenbiere und dann gibt es ja noch andere Kloster, die sind schon ziemlich üblich, dass die 7% haben, 9% haben und da kannst du halt auch nicht viel von trinken. Das ist halt wie ein Essen. Das ist halt flüssiges Brot, wirklich flüssiges Brot. Du kannst da auch nicht 5 Flaschen von trinken. Also zumindest ich kann das nicht. Das Bier macht auch einfach satt, aber es reicht dann auch, wenn du beim 9% so 2 Flaschen trinkst oder 3, dann bist du auch schon bettfertig.
So, das war's. Also dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt dann auch bettfertig. Ganz schön lange durch den Gast ist das dann etwas länger geworden. Aber mit so ein bisschen Übung könnte man das tatsächlich auch zeitlich angenehm hinbekommen. Ne? Also ich glaube, das machen wir öfter, wenn wir jemanden finden. Wir müssen ja noch Barbara Bohr überreden, dass sie ihre gesammelte Vollgeldkompetenz zusammenpackt und uns das Thema mal so erklärt. Das ist auch noch einer meiner Gäste. Und dann muss ich sagen, so wen ich auch noch gerne als Gast hätte, oder als Gästin, sagt man Gästin? Ich weiß es nicht. Das wäre Frau 700 Sachen, die uns dann als Ökonomin ja vielleicht auch noch mal ein paar Sachen erklären kann. Weil wir haben ja immer das Problem in diesen ganzen Finanzblogs und überhaupt, da sind so wenig Frauen.
Ja, der Anteil ist, das ist fast noch schlimmer als in der IT.
Das ist schlimmer als in der IT. Also im Finanzblock Award sind jetzt, glaube ich, 2 Frauen in der Shortlist. Und ich hätte die auch schon mehr promotet, wenn, und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist zu sehr Business. Also, ja.
In der Jury sitzt jetzt auch, glaube ich, erstmalig
eine Wer? Frau. Wo? Was?
In der Jury des Finanzblock
Awards. Die Franzi Skript, glaube ich. Ne?
Ja, aber
die war letztes Mal.
Ja, war es schon gut, dann habe ich es verpasst.
Aber es ist recht wenig in unserer Branche. Und ich weiß noch, wie die Featurette damals, als sie entstanden ist, kennt vielleicht der ein oder andere, das ist so ein kuratierter Feed für Bloggerinnen, also da laufen nur Bloggerinnen rein, Featurette, wir können das ja auch mal verlinken, und die hatten damals irrsinnige Probleme, eine Frau zu finden, die Wirtschaft macht. War echt schwierig. Ja.
Haben die denn eine?
Ja, sie haben dann die Barbara Bohr genommen, die aber auf dem Blog, was sie da hat, Vorbanker, das ist.
Ach so, das hängt da drunter. Das
ja, genau. Die Frau Banker, da ist sie mit drin. Da sind aber auch Männer. Aber man konnte dann wohl irgendwie sie als Person da irgendwie als Feed rausziehen und dann ging das. Ey, schlag mich nicht tot, wenn es ein bisschen anders war. Aber so ungefähr, wenn ich mich recht erinnere. So. Und jetzt gibt's ja mit Frau 700 Sachen jetzt erst den zweiten Block, der mir einfallen würde, der auf Deutsch sich wirklich ökonomisch und finanzmarkttechnisch so ein bisschen mit den ganzen Sachen beschäftigt. Weil so diese Business-Sachen, das ist echt nicht so meins, ne? Also auch bei Männern nicht. Ich kann das einfach nicht lesen. Da.
Sind das so ein Karriereberater,
die. Nee, so, ja, ich, ja, guck, ihr könnt ja mal reingucken, aber das sind so. Einmal so im Fintech-Bereich, eigentlich ganz interessant, aber irgendwie so von der Aufmachung her so. Ich weiß nicht, ich komme damit nicht klar. Ja, also ich bin da eher so, ich lese halt eher so gern Sachen, die so eine knallharte Analyse sind und so wenig Wohlfühlsache haben dabei. Und das ist mir da ein bisschen zu viel Wohlfühl. Ja, das kann sein, dass für andere anders ist. Ist eher so mein Ding.
Ja, das Thema ist ja auch breit. Also Wirtschaft ist ja ein breites Thema.
Ja, kannst fast alles machen.
Gibt es da jede Menge Dinge, die uns nicht interessieren, wie es andersrum
geht. Ja, die andere Dame, mit der könnte man, die kannst du ja mal ansprechen. Die macht nämlich, was macht die? Wie nennt sich das? Crowdfunding. Kam mir aber auch wieder so ein bisschen zu businessmäßig vor. Ja, aber das wäre ja mal vielleicht ein Gast für dieses Thema auch, Crowdfunding.
Ja, das ist sowieso ein großes Thema.
Hörerinnen-Feedback bitte vor allen Dingen mal.
Ja, wollt ihr, sollen wir was zu Crowdfunding?
Nein, sagt und weist uns auf gute Frauen hin. In der Finanzbranche, die was zu sagen haben, die kompetent sind und nicht zu businessmäßig.
Mit dem wir unser lockeres.
Nein, Gespräch wir nehmen natürlich auch Businessfrauen, aber es ist halt, ja, mir wäre das lieber, wenn das nicht so ist. Weil dann kann man Dinge besser aufbereiten. Ja, wir haben natürlich bei einigen Männern natürlich auch das Problem, bloß wir werden das bei der Auswahl sehen, ob das dann in die Richtung geht. Ja, man muss ja auch fair sein und kann nicht sagen, da die Männer, bei denen ist das egal, sondern ich hätte halt gern so Menschen. Ne? Ja, also der André, der ist ja jetzt nicht sonderlich businessmäßig unterwegs zum Beispiel. So mal als,
genau,
als sichtbares Beispiel, was ich meine. Ja, Frau 700 Sachen ja auch nicht. Sondern das sind ja so Sachen, die kommen aus den Leuten selber heraus und die haben nichts zu verkaufen. Und das interessiert mich immer mehr als dieser andere Kram. So, jetzt habe ich mich hoffentlich nicht um Kopf und Kragen geredet. Jetzt fällt wieder das Internet über mich her. Ich habe mich ja der letzten schon mal unbeliebt gemacht in dem Bereich. Und in dem Sinne sage ich jetzt einfach gute Nacht. Tschüss, schönen Tag, schöne Woche. Und mal sehen, wann der Podcast rauskommt, Ulrich.
Ja, ich werde mir Mühe geben beim Schneiden, aber heute Abend mache ich nichts mehr.
Dafür nee, ist jetzt zu spät. Nee. Morgen dann und okay. Kannst mich ja immer fragen. Kriegen wir hin.
Genau.
In dem Sinne, tschüss.
Ciao.